Bonjour zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr nach dieser Sommerpause wieder mit am Start seid und heute mit einem Thema, was vielleicht manche von euch jetzt gerade zur Rentrée beschäftigt, was manchmal sehr leidig sein kann und im Großen und Ganzen mit 3 Gs zu tun hat, mit Glück, Geduld und Geld, vor allem in Paris. Und zwar geht es um das Thema der Wohnungsmarkt in Paris, was ja ein riesengroßes Haifischbecken ist, um schon mal etwas vorwegzunehmen. Und als ich das Skript vorbereitet habe für diese Folge, habe ich gemerkt, es ist mal wieder so viel, ich habe mal wieder so viel zu erzählen, dass ich eigentlich 2 Folgen daraus machen könnte, was ich jetzt auch tue. Und zwar erzähle ich euch von den Wohnungen, in denen ich bisher in Paris gewohnt habe, was ich daran gut fand, was ich weniger gut daran fand, nach welchen Kriterien ich die Wohnung ausgesucht habe, was mir wichtig war und was mir wichtig ist auch bei einer Wohnung. Wobei man natürlich auch da immer die jeweilige Situation bedenken muss, ob man studiert, ob man arbeitet, dementsprechend wie viel Geld man zur Verfügung hat, ob man alleine wohnt, ob man mit Partner wohnt, ob man einen Partner hat, ob man ein Kind hat oder mehrere Kinder, ob man ein WG-Zimmer sucht oder eine Wohnung für sich. Das alles sind natürlich komplett individuelle Faktoren und das hier ist wie immer ein Erfahrungsaustausch. Es geht hier um meine individuelle Erfahrung, mein Empfinden, was sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit euren Vorstellungen oder dem, was euch wichtig ist, deckt. Wenn ihr euch diese Folge bzw. die 2 Folgen anhört, wollt ihr vielleicht wissen, welche Anlaufstellen es gibt, wenn man auf Wohnungssuche ist, wie viel Vorlaufzeit man braucht, bevor man einzieht, was es zu beachten gibt. Und ihr hört auch, welche Fehler ihr bitte nicht machen solltet. Da hört ihr am Ende dieser Folge einen tollen Audiobeitrag von Franzi, die leider schon in mehrere Fettnäpfchen getreten ist, was die Wohnungen angeht. Was aber auch schnell passieren kann, gerade in Paris, wo die Nachfrage so wahnsinnig hoch ist. Und ja, wie ich schon anfangs sagte, der Wohnungsmarkt in Paris ist ein riesengroßes, gemeines Haifischbecken und viele sind nur auf Profit aus. Und das geht natürlich besser in einer Stadt, wo man quasi im Sinne des Wortes Besenkammern vermieten kann und das auch für sehr viel Geld. Und das ist leider kein schlechter Witz. In Teil 2 erfahrt ihr dann noch mehr zu den Rechten, die Mieter in Frankreich haben. Da erzähle ich euch von den letzten 2 Wohnungen sozusagen, beziehungsweise meiner vorherigen Wohnung und der aktuellen Wohnung, in der wir aktuell leben. Und in dieser Folge geht es, was meine Wohnungserfahrung angeht, um die ersten 2 Wohnungen, die ich in Paris hatte. In Teil 2 hört ihr dann auch noch mehr zum Thema Kündigungsfrist in Frankreich. Und da geht es dann auch darum, wie ihr ein Dossier erstellt, also ein Dossier de Candidature, um euch für eine Wohnung zu bewerben. Was da alles reingehört, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Also wenn euch das interessiert, dann wartet Folge 2 ab. Ich nehme wie immer kein Blatt vor den Mund. Ich lasse hier die Hosen runter sozusagen, was die Mietpreise auch angeht, damit ihr eine ganz realistische Vorstellung davon bekommt, für wie viel Quadratmetern man wo was zahlt. Und es geht hier jetzt hauptsächlich um Paris. Ich habe zwar auch schon mal eine Wohnung in Lyon gemietet, aber da ich hauptsächlich eigentlich in Paris gewohnt habe und wohne, beziehungsweise aktuell im Vorort, geht es in dieser Folge oder in den 2 Folgen ausschließlich um Paris. Vieles lässt sich natürlich auch auf andere französische Städte übertragen, aber ich habe die Folge trotzdem Pariser Wohnungsmarkt genannt, weil manche Sachen vielleicht doch sehr Paris-spezifisch sind. Das Thema Häuser in Frankreich oder Hauskauf, was uns aktuell auch beschäftigt oder wo wir gerade am Überlegen sind, oder auch Wohnungskauf, lasse ich jetzt in dieser Folge komplett außen vor. Es geht jetzt wirklich nur um Mietwohnungen. Das alles vorab. Falls ihr diesen Podcast noch nicht kennt und er euch gefällt, dann zeigt es mir bitte, indem ihr ihn bewertet. Ich habe jetzt erfahren, dass man nicht nur bei iTunes und Apple Podcast eine Bewertung dalassen kann, sondern auch über Podcast Addict zum Beispiel. Und ihr könnt euch auch auf allen möglichen Plattformen, über die ihr den Podcast hört, abonnieren, zum Beispiel bei Spotify. Dann werdet ihr immer automatisch über die aktuelle Folge informiert. Also immer, wenn eine neue Folge erscheint, erfahrt ihr das dann direkt. Und falls ihr jetzt gerade wirklich zum ersten Mal reinhört, noch ganz kurz zu mir. Ich bin Felicia, lebe seit 7 Jahren in Frankreich. Ich habe hier studiert und arbeite mittlerweile hier. Kommt auch in dieser Folge nochmal mehr raus. Kontaktieren könnt ihr mich am besten über Instagram. Da heiße ich feli_in_paris. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Hören meiner Leidenswege und teilweise aber auch Glücksmomente, was die Wohnungssuche in Paris angeht. Los geht's mit den Anlaufstellen. Ich komme direkt zum Punkt. Die besten Erfahrungen habe ich eigentlich mit PAP gemacht, also PAP geschrieben, also PAP.fr. De particulier à particulier heißt das. Und mit den Seiten se loger, à partager, das schreibt man apart, also A-P-P-A-R-T-A-G-E-R, ist quasi ein Wortspiel aus à partager, also zum Teilen, quasi im Sinne von WGs. Und appartement oder apart ist ja die Abkürzung für Wohnung. Mit Le Bon Coin, das ist ja so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen, habe ich eigentlich nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wobei ich glaube, die erste Wohnung habe ich tatsächlich über Le Bon Coin gefunden. Aber ich habe die Wohnung trotzdem über eine Immobilienagentur bezogen. Das heißt, auf Le Bon Coin findet man auch Angebote von Immobilienagenturen. Aber ich betone jetzt auch hier nochmal, dass es meine individuellen Erfahrungen sind. Das ist keine bezahlte oder unbezahlte Werbung hier. Das sind einfach die Seiten, über die ich die Wohnungen gefunden habe. Also eigentlich sind das halt so die 4 Main-Seiten, ne? Also PAP, Se Loger, à partager und Le Bon Coin. Es gibt auch Facebook-Seiten. Damit habe ich allerdings auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Was jetzt auch nicht heißen soll, dass es bei euch nicht klappen kann. Aber meiner Empfindung nach ist da der Andrang sehr hoch. Und als Studentin habe ich natürlich trotzdem alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine gute Wohnung zu finden oder vor allem auch um eine günstige Wohnung zu finden. Aber alle stürzen sich gefühlt auf diese Facebook-Seiten und auf Le Bon Coin. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wie die Facebook-Seite hieß, auf der ich anfangs gesucht habe. Die hieß oder heißt auch immer noch Appartement Paris, Doppelpunkt Location, Colocation entre particuliers. Hat mittlerweile 60.000 Abonnenten sozusagen oder 60.000 Leute sind in dieser Gruppe. Es gibt auch noch eine größere Facebook-Gruppe mit 180.000 Followern, sag ich mal. Die haben so ein rotes Logo mit einem Alpaka drauf. Also falls ihr danach sucht, dann erkennt ihr das schnell an dem Alpaka-Logo. Da steht auch mittig Alpaka drunter. Die Gruppe heißt Paris Appartement Chambre sous Location. Apropos sous Location. Wenn man seine Wohnung legal untervermieten möchte, wenn man zum Beispiel gerade selber im Urlaub ist, was ja sehr viele machen, gerade weil in Paris die Mietpreise so hoch sind und viele dann, selbst wenn sie nur eine Woche weg sind, ihr Zimmer oder ihre Wohnung zur Untervermietung ins Netz stellen, dann bedenkt dabei, also wenn ihr das vorhabt oder wenn ihr das macht, dass das gilt als Airbnb oder sowas ähnliches wie Airbnb und das ist limitiert auf 20 Nächte pro Jahr, also wenn ihr das macht und mehr als 20 Nächte im Jahr eure Wohnung untervermietet, dann müsst ihr eigentlich, rechtlich gesehen zumindest, müsstet ihr eigentlich eine Tourismusfirma anmelden, also eine Entreprise de Tourisme, also die registrieren. Und dann müssen eigentlich auch Steuern gezahlt werden auf die sogenannten Revenus de Tourisme, also durch die Einnahmen, die ihr dann macht durch diesen Tourismus. Das nur als kleine Klammer hier sozusagen, for your information. Pour votre information, vielmehr. Wir sind ja hier im Frankreich-Podcast. Ja, und in einem Wohnheim habe ich nie gelebt. Da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung drüber sprechen. Ich habe mich 2-3 Mal beworben für ein Wohnheim, aber es hat nie geklappt. Es gibt in Paris, aber ja auch ein deutsches Wohnheim, das Maison Heinrich Heine, was auch das Deutsche Haus genannt wird. Aber auch wenn man jetzt nicht unbedingt im deutschen Haus, also quasi im deutschen Studentenwohnheim wohnen möchte in Paris, weil man zum Beispiel echte Franzosen kennenlernen will und nicht die ganze Zeit mit Deutschen abhängen will, dann kann man sich trotzdem über das sogenannte Heinrich-Heine-Haus bewerben. Maison Heinrich-Heine, MHH oder auf Deutsch HHH, Heinrich-Heine-Haus. Nein, ich glaube, niemand sagt HHH, aber ich finde es immer witzig. Wenn ich Heinrich-Heine-Haus geschrieben sehe, muss ich immer denken HHH. Klammer zu. Mal wieder eine unnötige Information. Ich drifte schon wieder ab. Jedenfalls kann man, wenn man jetzt sagen wir mal, im Maison Brésilienne wohnen will oder im Maison Néerlandaise. Ich habe zum Beispiel einen schwedischen Kumpel, der mal im niederländischen Haus gewohnt hat. Dann bewerbt euch trotzdem quasi bei dem Haus, wovon ihr die Nationalität habt sozusagen. Also er hat sich als Schwede über das Schwedenhaus beworben und ist dann aber ins Niederlandehaus gekommen. Und in der CTÜ kann man auch ganz gut andere Leute kennenlernen. Ist auf jeden Fall bekannt dafür und auch mein schwedischer Kumpel hat da seine amerikanische Freundin kennengelernt. Das ist so der Klassiker. Man kann übrigens auch direkt über Immobilienagenturen gehen, aber die Agenturen sind, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Regel auch auf den genannten Seiten, also PAP, Apartagé, Se Loger und so weiter. Ich habe bisher 3-mal mit einer Agentur gemietet und 1-mal ohne. Da komme ich noch in der nächsten Folge näher drauf zu sprechen. War nicht so gut wie mit den Agenturen. Also ich bin froh, dass ich, obwohl es natürlich mehr kostet erstmal, weil man ja immer noch diese Frais d'agence zahlen muss, also eine einmalige Zahlung, ja, wie heißt das auf Deutsch, Maklergebühren. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach besser ist, dass es alles irgendwie ja plus encadré ist irgendwie, also so ja mit rechteren Dingen zugeht sozusagen. Die große Frage, die man sich ja immer stellt, ist die nach dem Budget, was man für eine Mietwohnung in Paris braucht. Ich habe mal für euch, weil ich das total spannend fand, die Mietausgaben in Deutschland und in Frankreich verglichen, die ein Student für ein Einzimmer-Apartment zahlt, also etwa, ich sag mal, 15 Quadratmeter ungefähr. Vorher noch ein letzter Hinweis zum Thema Geld. Es gibt in Frankreich die sogenannten APL, also Allocation pour le Logement, die man bei der sogenannten CAF, also Caisse des Allocations Familiales, beantragt, also bei der Familienkasse. Und das gilt auch nicht nur für Franzosen, sondern für alle, die in Frankreich leben. Sogar wenn man ein Erasmus-Semester macht. Also das steht auch uns Auslandsdeutschen offen. Und noch ein Tipp oder ein Mutmacher, falls ihr schon seit Wochen oder Monaten versucht, jemanden von der CAF an die Strippe zu kriegen oder da schon ewig Schlange standet oder ja, euch durch diesen bürokratischen Dschungel da gerade boxt oder es euch noch bevorsteht. Ja, das gehört einfach dazu. Das ist ähnlich wie bei den deutschen Behörden. Es dauert manchmal lange, man muss dranbleiben, aber es lohnt sich. Das ist eine tolle Sache. Dass es das überhaupt auch für Ausländer gibt, finde ich schon enorm, dass man, ja, auch wenn man nur einen kurzen Zeitraum in Paris ist, dass man da Unterstützung bekommt. Das lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 100 Euro sind, wobei es meistens mehr ist. Ja, 100 Euro im Monat sind gerade als Student nicht verkehrt. Also, erstmal ein paar allgemeine Infos, damit ihr mal so eine Vorstellung von den Preisen kriegt. Denn meistens ist ja gerade als Student die Miete der größte Ausgabeposten oder ja das, wofür man halt am meisten ausgibt. Ein durchschnittliches Einzimmer-Apartment oder auf Französisch Studio, das ist die gängigste Art der Immobilie, die Studenten mieten, kostet, wenn man sich die großen Studentenstädte Frankreichs anschaut, im Durchschnitt, also jetzt toutes villes confondues, 500 Euro Miete in Frankreich. Die Zahlen sind von 2018, also etwas veraltet. Aber ja, das ist so ein Richtwert. Fand ich ganz interessant, damit man mal so eine allgemeine Vorstellung bekommt. Wobei jeder Vierte zahlt auch mehr als diesen Durchschnitt in Frankreich. Also jeder Vierte zahlt mehr als 500 Euro, aber 500 Euro ist der Durchschnitt. Wenn euch das interessiert und ihr euch mal die Mietpreise der einzelnen Städte anschauen wollt oder ihr gar nicht festgelegt seid auf die Stadt, in die ihr ziehen wollt in Frankreich, dann habe ich euch mal einen Vergleich von Orientation Education in den Shownotes verlinkt. Also hier in der Folgenbeschreibung. Also 500 Euro im Schnitt, das heißt natürlich auch nicht viel, wenn man da, wie gesagt, alle Städte in einen Topf schmeißt. Und wir wissen ja auch aus Deutschland, wie unterschiedlich das sein kann, also innerhalb Deutschlands schon sein kann. Ich habe zum Beispiel in Bayreuth in Oberfranken im Bachelor studiert und habe damals nur 240 Euro für eine 45 Quadratmeter große Wohnung gezahlt. Okay, da waren auch Dachschrägen mit drin und das lief auch über so eine Wohnungsbaugenossenschaft, wo man dann Mitglied werden musste und auch so einen jährlichen Beitrag zahlen musste, aber das war wirklich nicht viel, ich glaube 40 Euro oder sowas. Also das war schon echt richtig, richtig günstig. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut, wie hoch die Mietausgaben in den deutschen Städten so im Vergleich sind. Und Bayreuth ist da auch ungefähr in dem Bereich. Oberfranken ist jetzt halt auch nicht so der Nabel der Welt. Nichts gegen Oberfranken. Ich habe mich da total wohl gefühlt. Also ich habe es echt geliebt in Bayreuth. Aber ja, Na, es ist und bleibt halt eine Kleinstadt. Auch den Vergleich von den deutschen Städten habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und ich habe, wie gesagt, auch verglichen, wie viel man in Deutschland durchschnittlich für ein WG-Zimmer oder eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zahlt als Student. Wobei in Deutschland auch nur jeder 10. Student in einem Wohnheim lebt, zumindest laut wgsuche.de. Und ja, also sowohl auf der Seite WG-Suche als auch auf Immobilien-Scout24, da wurden 160 deutsche Städte unter die Lupe genommen, kommt man auf etwa durchschnittlich 330 Euro monatlich für ein Einzimmer-Apartment. Also ganz allgemein kommt man schon mal auf einen monatlichen Unterschied von 170 Euro, was ja schon enorm ist, finde ich. Also 500 Euro in Frankreich, 330 in Deutschland. Das ist schon heftig, gerade als Student. Ja, fand ich ganz interessant, mal zu vergleichen. Schauen wir uns jetzt mal die französischen Städte etwas genauer an. Paris ist natürlich die teuerste Stadt. Im Durchschnitt zahlen die Studenten dort, jetzt haltet euch fest, 830 Euro. 830 Euro für ein Studio, laut Orientation Education. Das fand ich schon krass, weil ich dachte mir dann, das ist der Durchschnitt, ne? Das heißt, viele zahlen mehr als das. Also wenn das ein Durchschnitt ist, dann gibt es ja bestimmt auch Studenten, die 1500 Euro für ein Studentenzimmer aus. Eigentlich müsste es ja dann im Umkehrschluss so eine Reichenstadt sein, aber das ist es nicht, weil es, glaube ich, auch ja diese staatlichen Hilfen gibt wie APL und die sind teilweise auch wirklich hoch. Also ich erinnere mich, als ich im 16. Arrondissement gewohnt habe, ich habe, glaube ich, 270 Euro APL bekommen. Ja, und dann, wenn man das abzieht vom Mietpreis, dann kommt man ja auf vielleicht einen Vergleich Mietpreis wie das, was man in Deutschland zahlen würde. Aber ja, Paris ist halt Paris und da kriegt man für 500 Euro wirklich nichts. Also das ist zwar der Frankreich-Durchschnitt, aber total unrealistisch, wenn ihr mit diesem Budget was in Paris sucht und wenn ihr Angebote für 500 Euro oder um den Dreh herum findet, dann könnt ihr eigentlich schon mal sicher sein, dass da was faul ist. Also vielleicht höchstens ein WG-Zimmer und außerhalb der Stadt oder in einem richtig beschissenen Stadtviertel, wenn überhaupt. Brest ist übrigens die günstigste Stadt zum Wohnen. Im Schnitt zahlen dort Studenten 327 Euro für ein WG-Zimmer, also vergleichbar mit dem, was der deutsche Durchschnitt zahlt. Und damit ist Brest, was man sich nicht unbedingt merken muss, aber was ich trotzdem erstaunlich fand, Brest ist um 61% günstiger als Paris. Ja, also wenn man sich, wie ich, dafür entscheidet, in Paris zu wohnen, also wirklich im Intramuros, im Stadtkern, in den alten Stadtmauern sozusagen, dann ja, muss man halt in den sauren Apfel beißen und dementsprechend wissen, dass es teuer ist. Also für mich war das klar, ich habe 2014 ein Erasmus-Semester in Paris gemacht und ja, da stand gar nicht zur Frage, dass ich irgendwo in den Vorort ziehe. Ich wollte auch Paris erleben, kennenlernen, das Nachtleben von Paris auch kennenlernen. Und obwohl meine Uni im 15. Arrondissement war, wollte ich auch nicht unbedingt im 15. oder in der Ecke von Paris sein, weil ja, 15., 16. so ist ja dafür bekannt, dass da weniger los ist als im Norden, Osten, Süden von Paris sozusagen, also der Westen von Paris, das ich spreche jetzt mal ganz allgemein, aber das war halt auch damals so meine Eingrenzung. Ich kannte Paris noch nicht gut und ich wusste, okay, diese Himmelsrichtungen kommen für mich schon mal generell in Frage und obwohl ich, wie gesagt, im 15. in der Uni war, also ich war an der Panthéon Sorbonne, also quasi an der Sorbonne, aber das war ein Ableger von dem, ja, von dem tollen großen Sorbonne-Gebäude, also Paris 1 ist ja, ja die Ursprungs-Sorbonne sozusagen. Die Unis sind ja hier alle durchnummeriert, Paris 1, also Paris 1. Ja, war eben die Uni, an der ich im Bachelor studiert habe und dann im Master an Paris 8, also Paris 8 in Saint-Denis im Vorort. Und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie schaffe ich es immer genau ans andere Ende der Stadt zu ziehen, von da, wo ich gerade studiere oder arbeite. Das hat sich echt so durchgezogen. Als ich im Master dann im 15. Arrondissement gelebt habe, hatte ich es nur 10 Minuten von meiner alten Uni zu Fuß, aber ja, war halt dann 3 Jahre später und kam nicht mehr in Frage. Also ich dachte mir dann auch, was mache ich falsch, dass ich irgendwie immer eine Stunde Fahrzeit von der Uni entfernt wohne, wobei man dazu sagen muss, dass eine Stunde Fahrzeit in Paris ja auch total normal ist. Also ich glaube, Durchschnitt ist 45 Minuten oder so. Also das, was die Pariser durchschnittlich zur Arbeit brauchen. Aber ich kenne auch einige, die noch viel länger brauchen. Also auch von meinen Kollegen leben teilweise die Leute 1,5 Stunden von der Arbeit entfernt. Aber ich fange jetzt mal von vorne an. mit meiner ersten Wohnung, die ich, wie gesagt, 2014 bezogen habe. Ja, als ich das alles so aufgeschrieben habe und mir Stichpunkte gemacht habe für diese Folge, bin ich nochmal echt so in alten Erinnerungen geschwelgt und im Laufe der letzten Tage ist mir auch immer mehr eingefallen, was mit dieser Wohnung zu tun hatte, was mit meinem Ex-Freund zu tun hatte, was mit diesem Viertel zu tun hatte. Also es ist auch verrückt, finde ich, wie viel man mit so einer Wohnung verbindet. Es ist ja nicht nur die Wohnung, sondern es sind irgendwie auch die ganzen Umstände, die Personen, mit denen man zu tun hat oder mit denen man da wohnt, vor allem, wenn man sich eine Wohnung teilt. Das ist ja sehr intim, also selbst wenn es jetzt nicht der eigene Freund ist. Aber ja, so viel zum allgemeinen Blabla. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich sage schon wieder alles Mögliche, was gar nicht auf meinem Plan steht. Und dann wundere ich mich, dass ich so viel schneiden muss immer hinterher. Also, nochmal von vorne. Und das, was wirklich auf meinem Skript hier steht. Seit Februar 2014 miete ich in Paris. Davor war ich zwar auch schon in Paris, aber wir haben noch keine Mietwohnung gefunden, mein Ex-Freund und ich. Und er, muss man dazu sagen, kommt aus Paris oder ist in Paris groß geworden und also war zu dem Zeitpunkt zwar nicht in Paris gerade, aber er ist dann wieder bei seiner Mutter eingezogen und ich dann quasi auch. Also mit ihm sind wir dann wieder bei seiner Mutter eingezogen sozusagen. Mir ist jetzt noch eingefallen, dass wir sogar noch einen Monat in der Nähe vom Louvre gewohnt haben zusammen, weil eine Freundin von seiner Mutter da gerade im Urlaub war und uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch sowas, das hatte ich schon total verdrängt. Und ja, irgendwie durch dieses nochmal in der Vergangenheit rumrühren, kamen dann echt viele Erinnerungen wieder hoch. Also, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir haben also, wie gesagt, 2-3 Monate noch bei seiner Mutter gelebt und dann in der Zeit ganz in Ruhe nach Wohnungen gesucht. 2-3 Monate ist schon echt lang, muss man sagen, in Paris, also um nach einer Wohnung zu suchen. Wir haben uns aber auch Zeit gelassen. Ja, weil wir es erstens gut hatten, da wo wir waren und auch weil mein Ex-Freund sehr genaue Vorstellungen hatte und ja auch Paris sehr gut kennt und dann schon automatisch sehr viel einfach gar nicht in Frage gekommen wäre. Ja, ganz kurz noch ein kleiner Ausschweif zu der Wohnung von der Mutter von meinem Ex-Freund. Und das ist eigentlich ein HLM, also eine Habitation à Loyer Modéré. Das sind diese Wohnungen, die zum Teil subventioniert werden, direkt oder indirekt, also quasi Sozialwohnungen. Aber dieses HLM ist nicht so, wie man sich ein HLM vorstellt oder das, was man vielleicht jetzt irgendwie direkt so als Konnotation hat mit den Unruhen in den Pariser Vororten und den brennenden Autos vor diesen hässlichen Häuserblöcken. Ja, also das war halt wirklich so ein richtig schönes HLM. Eigentlich ein, ja, echt schönes, großes Haus in so einem Vierer-Wohnblock sozusagen. Also so 4 Hochhäuser in einem Innenhof, was das natürlich auch nochmal sicherer macht. Also es war alles total abgesichert und auch richtig gut gelegen und auch so ein bisschen versteckt. Also es war jetzt nicht so ein wuchtiges Hochhausgebilde. Nicht so auffällig, sage ich mal, sondern man musste da so um die Ecke gehen, kam dann in so einen Innenhof und ja, hatte dann eben diese 4 Hochhäuserblöcke. Das war ganz nah vom Père Lachaise entfernt. Ja, also total genial, gerade für junge Leute. Perfekt eigentlich, besser geht's gar nicht. Fußläufig vom Place Voltaire entfernt, von République, von der Bastille, also vom Place de la Bastille. Und ja, das ist halt einfach da, wo das pralle Leben ist. Rive droite, wie der Pariser sagen würde, also rechts der Seine. Was ich auch wirklich jedem Studenten in Paris empfehlen kann. Also, dass man sich vielleicht da was in der Richtung sucht, ist auf jeden Fall cool da. Also, es ist nicht das einzige coole Viertel, aber das ist auf jeden Fall sehr belebt und da ist super viel los und sind viele coole Bars und Cafés und Restaurants und generell ist einfach irgendwie eine gute Stimmung da. Das ist jetzt wirklich alles so sehr allgemein gesprochen, aber ja, gibt vielleicht einen Einblick in die Hintergrundsituation. Und wir haben dann von da aus einige Wohnungen besichtigt. Ich würde sagen, so aus dem Gedächtnis vielleicht 15 oder 20, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir haben auch nicht alle Wohnungen zusammen uns angeschaut, sondern teils auch abwechselnd. Und bevor man überhaupt eine Wohnung besichtigen kann in Paris, ist es ja so, dass man da ein Dossier hinschicken muss. Also ein Dossier de location. Darauf komme ich, wie gesagt, in der nächsten Folge nochmal näher zu sprechen. Jedenfalls hatte mein Vater für mich gebürgt und eigentlich war ihm das auch nicht so recht, dass ich dann irgendwelchen potenziellen wildfremden Vermietern seinen Steuerbescheid und seine Gehaltsabrechnungen schicke, aber das muss man halt, wenn man sich in Paris für eine Wohnung bewirbt. Ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab. Also wir haben dann eine Wohnung im 12. Arrondissement gefunden. Wir wollten auch nicht so weit weg sein vom 11. Arrondissement, wo wie gesagt seine Mutter wohnt. Und wir haben dann eine Wohnung in der Rue de Charenton gefunden. Das ist eine der längsten Straßen in Paris. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Straße ist 3 Kilometer lang. Also es gibt nur ein paar Straßen, die noch länger sind. Zum Beispiel die Avenue Dauphine, die auch nicht weit weg von da ist, wo wir gewohnt haben. Und die Rue de Vaugirard im 15. Arrondissement, also unter anderem. Ich glaube, das müsste dann auch noch sogar über mehrere Arrondissements gehen, vielleicht auch noch im 14. Und die Rue des Pyrénées. Genau, also das sind die 4 längsten Straßen. Sorry, das ist jetzt sehr viel Paris-Info, aber ja, hat mich mal interessiert zu wissen, welche noch länger sind als die Rue de Charenton, wo ich wie gesagt gewohnt habe. Und die Straße geht von der Bastille quasi bis nach Charenton, wie der Name schon sagt, Rue de Charenton. Also wir waren mal wieder nah am Stadtrand, ganz nah am Bois de Vincennes. Und noch näher an uns war der wunderschöne Lac de Dauphine, der schon zum Bois de Vincennes gehört. Der Bois de Vincennes ist ja einer von den 2 großen Stadtwäldern in Paris. Also mit dem Bois de Boulogne zusammen sind das die 2 Wälder, der Bois de Boulogne im Westen der Stadt und der Bois de Vincennes im Osten. So, das Viertel, wo wir gewohnt haben, im 12. Arrondissement, war bzw. ist echt super, muss ich sagen. Also es ist sogar jetzt noch so, dass wenn ich da in der Nähe bin, was selten vorkommt, aber bei Bercy zum Beispiel kommt der Flixbus aus Deutschland an. Also ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich da deutsche Freundinnen abgeholt habe oder so oder hingebracht habe. Und immer wenn ich da in der Nähe bin oder bei Bercy Village, irgendwie bin ich dann immer so ein bisschen melancholisch. Das kennt ihr vielleicht, auch wenn ihr froh seid, dass ihr nicht mehr in der Situation seid. Aber also ich finde es jetzt nicht schade, überhaupt nicht, da nicht mehr zu wohnen. Aber ich habe halt einfach unglaublich viele Erinnerungen an diese Zeit und an diese Wohnung. Zurück zur Wohnung. Die Wohnung war, beziehungsweise ist, ich glaube, der wohnt da immer noch, ganz in der Nähe von 3 Metrostationen. Und zwar von Dugommier, da fährt die Metrolinie 6. Von Dauphine, da fährt die Linie 8 oder da hält die Linie 8. Und die Linie 14 ist auch nicht weit weg von uns zu Fuß gewesen. Also da war die Metro-Haltestelle Cour Saint-Emilion. Also da ist auch der Eingang zum Bercy Village, was sich übrigens auch total lohnt. Aber da komme ich auch nochmal in einer der Paris-Folgen drauf zu sprechen. Und ja, ich betone das jetzt hier so, weil mir die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel total wichtig ist. Egal, um welche Wohnung es sich handelt und gerade in so einer Stadt wie Paris, ist das irgendwie für mich zumindest das A und O, dass man schnell wegkommt und dass man auch eine gute Anbindung hat an die Orte, zu denen man kommen muss sozusagen. Also, dass ich jetzt, auch wenn ich es zwar weit zur Uni hatte, dass ich aber eigentlich ja nicht viel umsteigen muss oder dass ich zumindest irgendwie schnell dahin komme, wo ich halt hin muss. Und die Linie 14 hat den Vorteil, dass sie, obwohl sie nur wenige Stationen hat, super angenehm ist, weil man einfach richtig schnell weit kommt. Also die Linie zieht sich so diagonal durch die Stadt und geht neuerdings seit Januar 2021, habe ich nochmal nachgeschaut, jetzt von Olympiade im Südosten bis nach Mairie de Saint-Ouen. Als ich da gewohnt habe, ging die nur von Olympiade bis Saint-Lazare, also quasi nur bis in die Mitte von Paris. Und jetzt wurde sie nach oben links in den Nordwesten verlängert. Also die Linie 14 der Pariser Metro ist übrigens auch die jüngste Metro und gleichzeitig war das auch die erste vollautomatisierte Strecke mit fahrerlosen Zügen. Das ist auch sowas, was ich immer total beeindruckend fand, gerade am Anfang in Paris, diese ja, fahrerlosen Metros. Und ich fand es auch total cool, mich ganz vorne oder ganz hinten hinzusetzen und in den Tunnel reinzuschauen beim Fahren. Wie so ein kleines Kind, aber ja, ich fand das irgendwie auch so ein bisschen unheimlich. Ja, und auch schon so lange, also dass seit 1998, da es da einfach keine Fahrer mehr gibt. Das kannte ich irgendwie vorher nicht. Also in den Städten, in denen ich gewohnt habe, haben die Fortbewegungsmittel alle einen Fahrer vorne sitzen. Zur Linie 14. Im Endausbau wird sie dann die einzige Linie des Grand Paris Express sein, die das Stadtgebiet von Paris durchquert, also die einmal quer durch Paris geht. Und ja, abgesehen von der guten Infrastruktur da im 12. Arrondissement, wo wir gewohnt haben, fand ich das Viertel auch an sich total cool, so zum Leben. Also das wird, glaube ich, immer beliebter. Es ist eigentlich nämlich noch nicht so bekannt dafür, dass man da jetzt gut ausgehen kann. Also es sind auch in den letzten Jahren da viel mehr Bars und Cafés dazugekommen. Aber man hat halt auch alles, was man zum Leben braucht. Also wir hatten fußläufig 2 Minuten zu Fuß von uns mehrere Supermärkte. Wir hatten echt viele leckere Restaurants in der Nähe. Unser damaliges Lieblings-Sushi-Restaurant war wirklich nur eine Minute zu Fuß entfernt und ein laotianisch-kambodschanisches Restaurant, wo wir oft Bubun gegessen haben. Also ich habe dadurch auch echt so die internationale Küche kennengelernt durch Paris. Wir hatten direkt eine Pizzeria bei uns gegenüber. Im gleichen Haus unten war sogar ein Restaurant. Und die Foodmeile oder dieser Food Court sozusagen, Bercy Village, ist auch nur 10 Minuten zu Fuß von da entfernt. Und ja, gerade in Paris ist das super wichtig. Oder ja, mir ist generell Essen super wichtig. Aber in Paris spielt sich ja einfach alles eigentlich auf der Straße ab oder auch in anderen großen französischen Städten. Aber das ist so das Klischee, dass die Leute draußen im Café oder in der Bar oder im Restaurant sitzen und das Leben genießen. Und ja, das ist tatsächlich so. Was vielleicht auch an dem beengten Wohnraum liegt, dass die Leute dann eben rausgehen auch gerne. Aber auch nicht nur, es ist halt einfach französische Lebensart, so dieses, ja, savoir-vivre, le savoir-vivre français. Also ich habe mich jetzt auch nochmal, als ich das alles so nochmal Revue passieren lassen habe, dachte ich mir, krass, was hätte ich gemacht, wenn ich jetzt letztes Jahr bei der ersten Ausgangssperre noch in so einer Wohnung in Paris, also mitten in Paris, wohnen würde oder gewohnt hätte, weil, ja, ich wäre durchgedreht, glaube ich. Also ich bin ja sowieso schon so ein bisschen am Rad gedreht, aber ja, mit dieser 1-Kilometer-Regelung, wenn man dann wirklich nicht mehr weiter als 1 Kilometer von sich weg kann, und das war ja der Fall vom 17. März bis 11. Mai 2020, und es gibt einfach so viele Leute, die keine Terrasse haben, keinen Balkon oder also die diesen Kompromiss sozusagen mit der Mietwohnung eingegangen sind, dass sie einen kleinen Wohnraum haben, aber dass sie es nicht weit haben in den Park oder rumlaufen können in der Stadt. Und ja, das ist schon echt heftig. Also, puh. Ich kenne so viele, die sich in diesem ersten Konfinement getrennt haben, weil sie sich im Sinne des Wortes die Köpfe eingeschlagen haben in ihrer kleinen Wohnung. Und das war auch ein riesengroßes Problem damals bei uns. Also das kam dazu, würde ich mal sagen, zu den schon vorhandenen Beziehungsproblemen. Also ich will jetzt gar nicht unserem zu kleinen Wohnraum die Schuld daran geben. Aber 20 Quadratmeter, also wir haben damals auf 20 Quadratmeter gewohnt im 12. Arrondissement, 2 Jahre lang. Und das ist schon eine Bewährungsprobe. Die Wohnung hatten wir, wie gesagt, über Le Bon Coin gefunden, aber über eine Immobilienagentur gemietet. Aber Agentur heißt ja auch, dass man keinen direkten Kontakt zum Vermieter hat. Und das habe ich hier als sehr positiv empfunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte eigentlich, wenn man mich jetzt vorher gefragt hätte, würdest du lieber über eine Agentur oder direkt über einen Vermieter eine Wohnung beziehen, hätte ich, glaube ich, vorher, wenn man mich jetzt vor 8 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, auf jeden Fall über einen Vermieter. Aber ja, da ich hier auch schon mal an einen blöden Vermieter geraten bin und zu dem Zeitpunkt, wo ich ja auch noch gar nicht den Wohnungsmarkt in Paris kannte, war es irgendwie schon ganz gut, dass man ja da einfach nochmal diese Agentur dazwischen geschaltet ist, die weiß, wie der Hase läuft und die eben auch ja die Dinge vielleicht gewissenhafter angehen und dass man die halt auch angehen könnte. Sagt man das, angehen könnte? Also, dass man sie eben in die Pflicht ziehen muss. Und ja, nochmal vielleicht ein bisschen was zur Wohnung. Also, wir haben auf 20 Quadratmeter gewohnt, ungefähr. Vielleicht waren es auch 22, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben warm nicht mal 700 Euro gezahlt. Ich glaube, es waren Kaltmiete 670 Euro. Und ja, 670 Euro, das ist in Paris super günstig. Ich habe ja gerade gesagt, 800 irgendwas durchschnittlich in Paris. Das heißt, wir waren da schon weit unterm Durchschnitt. Dann halt noch einmalig dazu die Gebühren für die Agentur, also Frais d'Agence. Und ja, das ist dann natürlich trotzdem am Anfang echt happig, weil man muss ja mindestens einen Monat, also eine Monatsmiete Kaution zahlen. Das ist übrigens auch besser geregelt bei den Agenturen. Da zahlt man wirklich nur eine Monatsmiete Kaution und nicht 2, oder manche Vermieter verlangen ja sogar 3 Monatsmieten. Wobei ich glaube, das darf man mittlerweile nicht mehr. Das heißt, wir haben dann die frais de l'agence bezahlt, die erste Monatsmiete und die Kaution bzw. diesen Garantie de Depot, wo der Vermieter sich eben mit dieser Garantie das Recht einbehält, je nachdem wie die Wohnung beim Auszug aussieht, das Geld nicht zurückzugeben oder nur teilweise. Und das ist dann ja auch ganz schön viel auf einen Schlag, also so knapp 3.000 Euro waren das dann bei uns. Und ja, auch 3.000 Euro muss man erstmal haben, auch wenn 670 Euro Monatsmiete ja verhältnismäßig wenig war. Die Wohnung war, wie gesagt, nur ein Raum, aber echt richtig gut geschnitten. Man kam rein, hatte so einen Mini-Flur mit so einer Glastür, durch die man in den Wohnraum kam. Also in dem Raum, in dem ja alles war, also unsere Schlafecke, unser Schreibtisch, der war aber auch noch mal ja wie in so einer kleinen Einkerbung. Das war auch ganz praktisch, dass man dadurch noch mal auch wie so eine optische Trennung hatte. Dann unsere Kleiderschränke waren da drin, so ein kleiner runder Tisch, eine Wohncouch und ja, das war's. Was ich auch ganz cool fand, die Küche war getrennt, also es gab dann noch eine Tür eben hinter diesem Raum. Also wenn man so in den Raum reinschaut, dann hinten rechts kam man dann in die Küche, eine ganz kleine Küche, aber das war schon mal ganz praktisch, dass es, ja, weil oft ist es ja so bei diesen Studios, dass es da amerikanische Küchen gibt, also wo die Küchenzeile dann mitten im Raum steht, und das war mir auch wichtig, dass nicht der Schlaf- und Wohn- und Arbeitsraum und das Zimmer, in dem man lebt, wenn man schon nur einen Raum hat, dass es dann auch noch alles nach Essen riecht. Als ich die Folge geskriptet habe, ist mir dann wieder eingefallen, apropos Küche und Wohnraum in einem und Hygiene und so, dass wir eine Maus in der Wohnung hatten. Und wir fanden die auch total süß. Also die hat wirklich auch ja, bei uns gewohnt. Wenn ich das jetzt erzähle, denke ich mir so, oh Gott, wie eklig, und ist ja eigentlich Ungeziefer. Aber ja, diese Maus kam und ging, wie sie lustig war, und hatte sich auch eine Zeit lang in unserem Bettkasten eingenistet. Und ja, wir fanden das eigentlich irgendwie ganz schön, dass wir so eine Maus als Untermieter hatten. Aber Mäuse und Ratten sind ja in Paris übrigens keine Seltenheit. Wobei, ich glaube, bei einer Ratte, also wenn ich so eine Ratte in der Wohnung gehabt hätte, hätte ich es vielleicht nicht mehr so süß gefunden. Also wie gesagt, man kam rein, rechts war dann also das Zimmer. Und geradeaus, also wenn man reinkam, quasi direkt vor einem war dann das Bad mit Toilette. Auch ganz klein, aber auch richtig gut geschnitten, so schlauchförmig. Leider ohne Fenster, aber mit so einer Lüftungsanlage. Und da war auch schon so ein Einbauschrank, Wandschrank drin. Und ja, das einzig Blöde war an dieser Wohnung, dass es total an Stauraum fehlte. Wir hatten auch keinen Kellerraum. Und wir mussten dann auch eigentlich fast alle meine Sachen bei der Mutter von meinem Ex-Freund in der Wohnung lassen oder bei ihr im Keller. Also ich habe da einige Kisten noch jahrelang stehen gehabt. Wir hatten auch in dieser Wohnung keine Terrasse oder keinen Außenraum. Wir hatten nur so einen, wie so ein Fensterbrett vor dem Geländer. Also es war so ein richtig schönes, typisches Pariser Geländer. Man konnte da so ein paar Topfpflanzen hinstellen, wenn überhaupt. Aber ja, das war trotzdem ganz nett und halt hübsch einfach. Und ja, wie gesagt, man muss sich für so einen engen Wohnraum schon echt gut verstehen, was wir aber nicht immer taten. Und ja, ich bin dann da aus dieser Wohnung ausgezogen. Hört sich jetzt so an, als wäre das einfach so passiert. Also es hat schon einigen Vorlauf gedauert. Meine Familie, die sich diese Folge anhört, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, das hat ewig gedauert. Ich glaube, ich bin schon zweimal da ausgezogen und wieder eingezogen, und dann habe ich mich aber, als ich mich endgültig entschieden habe, da auszuziehen, das war dann quasi die dritte Trennung auch von diesem Typen. Also es war alles sehr langwierig und auch wirklich, ja, emotional total schwer. Ja, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ich war ja nicht verheiratet, aber es hat sich irgendwie echt angefühlt wie so eine Scheidung, auch was es dann alles zu regeln gab, auch gerade mit der CAF, also mit der Caisse des Allocations Familiales. Da hatten wir ein gemeinsames Konto sozusagen, also wir hatten ja dieses Wohngeld, was ich gerade schon gesagt habe, APL zusammen beantragt. Und da hatten wir eben nur eine Numéro d'Allocataire, und dann bin ich dahin zur CAF und wollte das trennen sozusagen. Und musste dann aber auch bei der CAF alle seine Daten angeben, wurde so Sachen gefragt wie, wann ist denn ihr Ex geboren und so weiter, damit ich überhaupt selber so ein Dossier eröffnen konnte und eben eine eigene Numéro d'Allocataire bekommen konnte. Ja, und als ich mich dann entschieden hatte, auszuziehen, habe ich mich dann also auf die Suche nach einer neuen Wohnung gemacht. Das war dann also meine zweite Wohnung in Paris. Da habe ich eigentlich mein ganzes Weihnachten 2015 damit verbracht, nach Wohnungen aufzusuchen. Da war ich gerade in Landsberg am Lech bei meiner Familie und hatte eben die Entscheidung getroffen, ich ziehe jetzt wirklich aus und ich trenne mich jetzt endgültig und habe dann, das war der zweite Weihnachtsfeiertag, mit meinem zukünftigen Vermieter telefoniert. Also ich habe den ganzen Tag rum telefoniert. Aber bei dieser Wohnung hatte ich schon am Telefon eigentlich ein gutes Gefühl. Der Vermieter hat sich nett angehört und ich habe ihm dann auch gleich meine ganzen Unterlagen zugeschickt. Und er hat mich dann gefragt, wann ich denn Zeit hätte, um die Wohnung zu unterschreiben, also um den Mietvertrag zu unterschreiben. Und hat gefragt, ob ich schon morgen Zeit habe. Und ich habe gesagt, nee, ich bin jetzt gerade noch in Deutschland, aber übermorgen würde gehen. Also habe dann schnell noch ein Ticket gebucht für den 28. dann, nee Quatsch, zweiter Weihnachtsfeiertag ist ja der 26., 27.12. habe ich dann das Ticket gebucht und am 28.12. habe ich mich dann mit ihm getroffen zur Schlüsselübergabe schon sogar, also Mietvertrag unterschreiben und Schlüsselübergabe, also es geht echt richtig, richtig schnell in Paris. Und er ist von, also er wohnt auch nicht in Paris, sondern er kam dann von irgendwo anders in Frankreich, extra auch angereist. Ja, und dann war es eben so, dass ich schon mit Sack und Pack vor dieser neuen Wohnung stand, den Vermieter da getroffen habe und er mir dann aber gesagt hat, weil er in meinem Dossier gesehen hat, dass mein Vater, der wieder gebürgt hat, Ausländer ist oder halt im Ausland lebt, also dass ich keinen französischen Bürgen habe, hat er mir dann gesagt, dass das jetzt nicht geht, dass ich nicht unterschreiben kann, weil ich keinen französischen Garant habe, also niemanden, der in Frankreich bürgt. Aber da er extra angereist war und alle anderen Papiere so okay waren, und ich ja auch extra aus Deutschland angereist war, hat er dann gesagt, naja, okay, dann drückt er ein Auge zu und dann macht er das jetzt auch so. Und außerdem musste ich auch noch einen Scheck ausfüllen mit dem Dépôt de Garantie. Da musste ich dann extra nochmal in die Bank. Also es war alles wirklich an diesem einen Tag. Und ich brauchte auch noch eine Wohnungsversicherung, die ich noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Also eine Assurance Habitation. Und die habe ich dann online direkt vor Ort auf meinem Handy abgeschlossen, diese Wohnungsversicherung. Also ich weiß noch, wie ich dann da so ein paar, also dass ich ihm gesagt habe, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, geben Sie mir eine halbe Stunde und dann habe ich alles zusammen. Und meine Umzugshelfer waren auch dabei, die sind mir dann im Gänsemarsch hinterhergelaufen. Also wir sind dann zur Société Générale, zu meiner Bank. Da habe ich dann diesen Scheck ausgefüllt und habe da online dann die Wohnungsversicherung abgeschlossen. Ja, und eine halbe Stunde später habe ich dann tatsächlich diesen Mietvertrag unterschrieben und ja, war frei und das erste Mal in meiner ersten alleinigen Pariser Wohnung. Und zwar war diese Wohnung im 16. Arrondissement, im 6. Stock und ich hatte 16 Quadratmeter. Kann man sich gut merken. Also 660 Euro Miete bezahlt, 16. Arrondissement, 6. Stock, 16 Quadratmeter. Und für die, die jetzt Paris nicht kennen, Paris ist ja quasi so schneckenhausförmig. Von innen nach außen gehen die Arrondissements. Also von innen 1. Arrondissement bis nach ganz außen 20. Arrondissement. Und das 16. ist bekannt dafür, dass es mega schick ist. Bevor ich jetzt näher auf diese Wohnung zu sprechen komme, blende ich euch erstmal die Sprachnachricht meiner älteren Schwester Nina ein, die mich in dieser Wohnung besucht hat und die euch erzählt, wie sie meinen beengten Wohnraum in Paris empfunden hat, bevor sie dann doch ins Hotel gegangen ist, nach 2 oder sogar 3 fast schlaflosen Nächten auf meiner Ausziehcouch, auf meinem Klick-Klack. Da haben wir dann zu 4 drauf geschlafen und sie schwanger, also quasi 5 mit Baby im Bauch. Aber hört doch einfach selber, was Nina von ihrem Paris-Trip erzählt. Ton ab für Nina.
Unser erster Familienurlaub nach Paris sollte anlässlich meines 30. Geburtstages sein. Ich im 6. Monat schwanger, mein Sohn Noah und mein Freund. Wir freuten uns sehr über die Zusage, bei meiner Schwester übernachten zu dürfen. Meine Schwester betonte zwar, wie klein ihre Wohnung wäre, doch waren wir uns schnell einig, dass das schon passen würde. Die Vorstellung, in einer Wohnung zu leben, in der man einen Ausblick auf den Eiffelturm hat, beflügelte mich mehr, als dass mich 17 Quadratmeter und ein Gemeinschaftsklo auf dem Flur abschreckten. Ich freute mich einfach, mit meiner Familie Paris erleben zu dürfen und natürlich der große Bonus, so hochschwanger wie ich war, meine Schwester wiederzusehen. Hochschwanger im 6. Monat hört sich vielleicht für euch übertrieben an, jedoch sah ich nicht nur aus wie einen Tag vor der Geburt, sondern fühlte mich auch so. Ich weiß noch, dieser Moment, als wir ankamen an diesem wunderschönen, großen Gebäude, den Eiffelturm und die Seine hinter uns und vor uns unser erster gemeinsamer Urlaub in Paris. Durch eine wunderschöne, riesige Tür gingen wir in dieses prachtvolle Gebäude. Dass der Weg zwischen dieser pompösen Eingangstür und Felicias Haustür circa 800 Treppenstufen und 1 Kilometer Fußmarsch trennten, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. So bewunderten wir erstmal diese wunderschöne Eingangshalle mit einem riesigen Spiegel, mit Wandgemälden und waren völlig verliebt in dieses wunderschöne Zuhause. Von dieser Eingangshalle, so nenne ich sie jetzt einfach mal, gingen mehrere Türen ab. Wir nahmen eine, liefen ein wenig, gingen durch die nächste Tür, liefen ein wenig. Zwischendurch fragte ich mich, ob wir uns immer noch in dem gleichen Gebäude befanden. Ganz am Ende eines kleinen Ganges war eine Wendeltreppe, also ein Wendeltreppchen eher, so unglaublich eng und unglaublich hoch. So stelle ich mir eine Wendeltreppe in einem Windkraftwerk vor. Da ich an meinem Wohnort von Windkraftwerken umgeben bin, fiel mir dieser bestimmt zuerst ein. Oben angekommen befand sich ein langer, schmaler Gang, von dem ganz viele Türen links und rechts abgingen. Felicia öffnete eine Tür auf der rechten Seite, zeigte hinein und sagte: „Das ist unser Klo. Das benutzen wir hier alle." Nach dem ersten Blick in die Toilette schien meinem Freund das Entsetzen ins Gesicht geschrieben zu sein. Er schaute mich an und sagte: „Nina, ich kann da nicht aufs Klo gehen." In dem Moment, als ich meinem Freund in die Augen schaute und seinen Ekel erblickte, fiel mir plötzlich ein, wie oft ich in der Nacht zur Toilette musste. Und ein erstes richtig ungutes Gefühl überfiel mich. Dies sollte leider den kompletten Aufenthalt andauern. In der Wohnung angekommen, wurde uns drei, beziehungsweise mit Felicia vier, plötzlich klar, wie klein eigentlich 17 Quadratmeter für vier Personen sind. Zur Entschuldigung möchte ich hinzufügen, dass wir aus einem Bundesland kommen, das circa 70 Einwohner je Quadratkilometer hat. Paris 20.000. Also Menschen sind wir in dem Sinne nicht so richtig gewöhnt und Enge auch nicht. Nun hatten wir beides. Wir standen am Fenster, schauten uns den Eiffelturm an und wussten nicht so recht, wie wir mit dieser Situation umzugehen hatten. Mein Freund trank eine halbe Flasche Wodka und putzte wie besessen das Gemeinschaftsklo. Leider ohne sonderlichen Erfolg.
Ja, ich musste so lachen, wie sie das beschreibt, wie sie das alles in Erinnerung hat. Und es stimmt schon, dass man denkt, man geht durch den Flur und kommt dann in den Keller oder so. Sie dachte auch, glaube ich, als wir dann hinten im Flur ankamen, dass ich da wahrscheinlich jetzt endlich die Tür zur Wohnung aufschließe und dann kommt erstmal diese kleine Treppe hinter der Tür, die man auch noch mal extra aufschließen muss. Also es ist alles super abgesichert und dann kommt eben diese Wendeltreppe, wo früher die Bediensteten hoch sind. Man kann sich das so vorstellen: Die Wohnungen im Haupthaus, wo früher und auch heute noch die Schönen und Reichen gewohnt haben, sind so geschnitten, dass sie zu dieser Wendeltreppe hinführen. Meistens waren die Küchen von diesen Wohnungen also so, dass die Angestellten, die eben in der Küche gearbeitet haben, direkt quasi von der Küche rauskamen in ihre Zimmerchen. Also die Bediensteten sind dann früher direkt durch die Küche ihrer Dienstherren raus, Treppe rauf nach Hause und waren dann in ihren sogenannten Chambre de Bonne, also in den Bediensteten-Zimmern. So heißen diese Zimmer auch immer noch. Also bei der Wohnungsanzeige stand auch tatsächlich Chambre de Bonne. Das ist echt so, ja, der Klassiker in Paris. Also zurück zur Wohnung. Ja, stellt euch ein wunderschönes altes Haus vor im Haussmann-Stil, also typisch Pariser Flair eben, Stil Haussmannien, also zweiter und fünfter Stock hat er immer diese durchgängige Terrasse und das Haus ist von außen und auch von innen eigentlich wirklich eine architektonische Perle und auch eines der ersten Häuser, wo die Bewohner die Wohnung mit dem Architekten zusammen entworfen haben, was dazu führt, dass die Deckenhöhen unterschiedlich sind auf den unterschiedlichen Stockwerken. Das fand ich auch immer ganz witzig, wenn ich da diese Art Wendeltreppe hochgegangen bin, also sehr authentisch, dass zwischen den einzelnen Stockwerken unterschiedlich viele Treppenstufen waren. Und oben unterm Dach habe ich dann eben gewohnt, im 6. Stock, ohne Aufzug. Nina hat gerade 17 Quadratmeter gesagt. Ich glaube, es waren wirklich nur 16. Also wie auch immer, es war klein. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Das Problem war eher, wie kriege ich die Möbel durch dieses Treppenhaus? Also es war, Nina hat es ja beschrieben, so wendeltreppenartig. Und ja, als Student hat man ja auch nicht so hohe Ansprüche, aber ich brauchte ja trotzdem irgendwie ein Bett oder was, wo ich drauf schlafen konnte. Und ein normales Bett wäre da gar nicht durchgegangen. Das heißt, ich brauchte eine Klick-Klack, also eine Ausziehcouch. Und da musste ich auch darauf achten, dass es nicht ein zu großes Klick-Klack ist. Also es musste ja irgendwie trotzdem durchs Treppenhaus passen. Das war schon echt eine Herausforderung. Und auch, dass es keinen Aufzug gab, fand ich jetzt nicht so schlimm. Auch, dass das Klo auf dem Gang war, fand ich nicht so schlimm. Am Anfang habe ich noch gesagt, niemals mache ich Pipi in die Dusche. Aber ich glaube, nach spätestens 2 Wochen hat sich meine Meinung diesbezüglich dann auch geändert. Weil immer nachts Schuhe anzuziehen und durch den Flur zum Klo zu gehen, war dann schon echt blöd auf Dauer. Ja, und Nina hat es erwähnt, das Klo war echt eklig. Es war auch vor allem alt. Also das Saubermachen hat auch nicht unbedingt was gebracht. Also es wurde schon, ich glaube, einmal die Woche gereinigt. Also es war wirklich ein Witz dafür, dass wir ja wirklich viele waren, die es benutzt haben. Aber es hätte da einfach längst ein neues Klo hingehört. Und ich habe sogar auch mit meinem Vermieter damals darüber geredet, ob man da trotz fehlender Wasserleitung im Bad nicht irgendwie doch so ein... Ja, es gibt doch diese, wie heißen denn diese Klos, die man irgendwo installieren kann. Also nicht fest, sondern... Ja, wie so ein, ja, mir fällt der Begriff nicht ein, aber ich bin jedenfalls ungern auf dieses Klo gegangen, hab Pipi in die Dusche gemacht, dann relativ schnell und wenn ich groß musste, bin ich zu McDonald's aufs Klo gegangen. Also nur, um euch mal klar zu machen, wie eklig das Klo bei mir war, dass ich lieber auf eine McDonald's-Toilette gehe, als bei mir zu Hause. Also es war schon, ja, so, dass ich mir dachte, naja, eine Zeit lang kann ich hier wohnen, aber dauerhaft nicht. Ich war... Wie gesagt, vor allem einfach froh, dass ich es geschafft habe, mich zu trennen und habe diese Wohnung auch wirklich als Absprungbrett gesehen, weil ja, ich mich dann auch erstmal wieder neu sortieren musste und es tat irgendwie auch ganz gut, nur in so einer kleinen Wohnung zu sein und nicht so viel an materiellen Dingen ansammeln zu können und einfach mich auf mich zu konzentrieren. Und klar hatte diese Wohnung total viele Nachteile, auch dass ich keine Waschmaschine hatte zum Beispiel in der Wohnung. Das war aber auch nicht so schlimm. Es war halt einfach ein bisschen nervig, dann immer mit der Schmutzwäsche die 6 Etagen runter und dann mit der sauberen Wäsche die 6 Etagen wieder hoch. Also dieses ewige Rumschleppen und durch die Straßen laufen mit Wäschekörben oder Koffern oder Rucksäcken oder so. Aber ja, wenn man so die Gesamtsituation betrachtet und eben auch diese Lage, war es schon okay für die aktuelle Situation. Ach ja, eine Sache noch zum Klo. Oh Gott, wie viel ich jetzt hier über dieses Klo spreche. Aber das war auch noch so eine, ja, das hatte so einen Kasten drüber. Man musste an so einem Bändchen ziehen, um spülen zu können. Also es hatte gar nicht so einen Schalter, wo man draufdrücken konnte. Also es war wirklich alles sehr alt und rudimentär und einfach, ja, im Grunde genommen kann man sagen, eine Bruchbude. Also ich weiß nicht, wie viel man in Deutschland für sowas zahlen würde, aber bestimmt nicht mehr als, ich glaube, in Deutschland dürfte man sowas gar nicht vermieten, ehrlich gesagt. Ich fand es auch lustig, wenn mich Leute besucht haben und total schockiert waren, wie ich denn da wohnen kann, in was für einem Verhau. Ich weiß noch, wie schockiert mein Vater war, als er mich das erste Mal, oder als er mich da einmal besucht hat. Ich glaube, er ist kein zweites Mal gekommen. Ja, also er kam dann da rein und, also ich glaube, ich habe da schon zu dem Zeitpunkt ein Dreivierteljahr da gewohnt und ja, er konnte das gar nicht glauben, wie ich das dann da aushalte und er fand das richtig schlimm und eng. Und ja, ich fand es eigentlich ganz schön da. Also ich habe mich jedes Mal eigentlich gefreut, wenn ich geduscht habe. Und ja, es hatte irgendwie so diesen kitschigen Touch von Paris. Du stehst in der Dusche und du guckst auf die Seine. Also ja, ich kam mir irgendwie vor wie im Hotel mit einem wunderschönen Blick nach draußen. Aber ja, es ist halt super touristisch. Den Eiffelturm vor der Tür zu haben, ist schön. Es verliert auch, finde ich, nicht an diesem Zauber, auch immer noch nicht. Ich meine, ich bin jetzt schon so viele Jahre da und ich mache immer noch Fotos vom Eiffelturm, wenn es sich irgendwie anbietet oder wenn irgendwas Cooles davor ist oder, ne, also es ist immer noch ein tolles Fotomotiv. Aber ja, die, die Paris kennen, wissen auch, dass es in der Eiffelturmgegend sehr öde ist, vor allem zum Wohnen. Also da sind Botschaften. Ich habe ja auch direkt gegenüber von der türkischen Botschaft gewohnt. Da sind überteuerte Restaurants, da sind super schicke Boutiquen. Es wohnen eher ältere Leute da, also zumindest da, wo ich gewohnt habe. Oder halt Studenten in diesen Chambre de Bonne. Und trotzdem oder gerade deswegen, weil es halt so besonders war, hatte ich da eigentlich ja eine echt coole Zeit und ich habe da auch einfach die coolsten Partys gefeiert. Also die legendärsten Nächte waren im 16. Arrondissement in meinem Studio und dementsprechend unbeliebt war ich auch bei den Nachbarn. Ihr könnt es euch denken, die hatten eher so ein ruhiges, spießiges Leben aus meinen Augen damals. Und zu meinem 25. Geburtstag habe ich dann, ich glaube, 30 oder sogar 40 Leute eingeladen. Also wir waren so viele Leute, dass wir nicht in die Wohnung gepasst haben und wir haben eigentlich mehr auf dem Gang gefeiert. Und ja, also es war echt richtig cool, dieser Abend. Das ist auch schon wieder fast 5 Jahre her, aber es war einfach eine richtig geile Party. Meine Schlafcouch, dieses Klick-Klack, ist auch an dem Abend kaputt gegangen, weil es haben sich irgendwie 5 Leute draufgesetzt, um am Fenster zu rauchen und die saßen dann auf dieser Lehne und danach hatte ich dann auch kein funktionierendes Bett mehr. Aber irgendwie war das alles scheißegal. Es war alles so nebensächlich. Hauptsache frei sein und jung sein und das Leben genießen. Also irgendwie war es ja eigentlich eine echt schöne Zeit, trotz dieser eigentlich furchtbaren Wohnung. Noch eine Sache zu dieser Party. Ein Kumpel von mir hat bei den Nachbarn, die auch so super reich waren, die hatten so eine Villa nebenan, vor die Tür gekotzt nachts. Und man wusste auch genau, dass das von mir kommen muss, sozusagen, weil die Kotzspur quasi von unserer Türe bis zu seiner Türe reichte. Und der war so wütend, dass er bei der türkischen Botschaft gegenüber die Überwachungskameras angefordert hat. Hat er natürlich nicht bekommen. Die geben das ja nicht irgendwie für so Privatzwecke einfach raus. Aber ich habe da schon echt für viel Stress gesorgt, glaube ich, mit den Partys. Und obwohl ich ja eigentlich alleine gewohnt habe, habe ich in der Zeit oder hatte ich schon vorher Jerome kennengelernt, weil wir haben ja schon zusammen studiert und kamen dann auch zusammen. Und er war dann meistens bei mir, weil er hat zu dem Zeitpunkt offiziell noch bei seinen Eltern gewohnt. Aber er war de facto die ganze Zeit bei mir in meiner Chambre de Bonne. Ich erzähle das schon in der Folge von Nathalies Podcast in Baguette und Brezel. Da habe ich das alles schon mal auf Französisch erzählt. Also wir waren dann, wie gesagt, zu zweit in dieser winzigen Wohnung, die ja noch viel kleiner war als die, die ich davor am 12. hatte. Jerome war also meistens bei mir und wir sind dann von da aus zusammen zur Uni gefahren. Paris 8, also in Saint-Denis haben wir ja studiert und von da aus musste man auch eine Stunde ungefähr hinfahren. Also erstmal mit der Linie 9 von La Muette bis Saint-Lazare und da musste man dann umsteigen in die, ja, nicht sehr beliebte Linie 13. Darüber spricht jetzt auch gleich Franzi, die ihr im Anschluss hören werdet. Und ja, auch sie kann von der Linie 13 ein Lied singen. Und bevor ich euch in der nächsten Folge erzähle, wie es weiterging mit meiner Wohnungssituation, hört ihr jetzt erstmal Franzi, die euch auch einige Tipps mitgibt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr in Paris eine Wohnung sucht.
Hallo, ich bin Franzi, ich bin eine Freundin von Felicia und freue mich ganz arg, dass ich heute dabei sein kann bei dem Podcast, wo es auch um die Wohnungssuche geht in Frankreich, weil dazu habe ich einige Erfahrungen gemacht, manche gut, manche weniger gut und würde gerne heute darüber reden, um auch ein paar Tipps geben zu können, denn die Wohnungssuche gestaltet sich manchmal ja sehr schwierig und kann auch ein großer Stressfaktor sein. Und damit man einfach die Fehler vermeidet, die ich gemacht habe bei der Wohnungssuche, um da nicht in Fettnäpfchen zu treffen, die sehr teuer sein können und ja auch etwas gefährlich. Also fangen wir vielleicht erst mit den positiven Erfahrungen an, die ich gemacht habe. Und da ist ein ganz wichtiger Tipp, was ich euch ans Herz legen kann, ist, dass man sich keinen großen Stress macht mit der Wohnungssuche und so wie ich schon 4 Monate lang vorher anfängt und in Panik verfällt, weil man nichts findet. Das erging mir, ich glaube, in 2 Fällen so. Einmal, als ich in Nizza nach einer Wohnung geschaut habe und auch dann in Paris für mein Praktikum. Ich habe mir total den Stress gemacht und dabei hat sich dann echt ganz spontan was ergeben. Und es ist echt so, dass oft werden die freien WG-Zimmer eine Woche oder zwei erst hochgeladen und dann werden auch die Besichtigungen gemacht. Was heißt, es ist sehr sehr spontan und damit hatte ich am Anfang echt große Probleme. Aber da kann ich euch beruhigen, dass sich vor allem auch in Paris sich echt viel und auch dann sehr schnell ergibt. Und da wäre mein Tipp an euch, nehmt euch vielleicht eine Woche vorher Zeit oder zwei, mietet euch einen im Hotel oder Jugendherberge oder bei Freunden und nehmt euch die Zeit für die Wohnungssuche, weil das werden auch oft spontan also bei uns sagt man ja immer Castings, WG-Castings, aber da werden die Besichtigungen durchgeführt. Und was heißt es? Es ergibt sich dann in 1 bis 2 Tagen, dann muss man auch vor Ort sein, weil sonst ist es sehr schwierig. Und jetzt kommen wir auch schon zu der zweiten Erfahrung, die eher schlecht war. Und zwar, wenn man keine WG-Besichtigung macht, da man im Ausland noch ist, weil dadurch, dass ich ja dann noch in Nizza oder beziehungsweise in Deutschland war, war ich ja noch zu Hause und konnte eben auf keine Besichtigung und war deswegen auch recht verzweifelt. Und gerade in dem Fall von Paris habe ich dann auch eine Zusage gemacht für eine Wohnung. Und da ist auch ganz wichtig, wenn die Anzeige zu gut ist, um wahr zu sein. Also der Preis viel zu niedrig und die Bilder sehr schön von der Wohnung, gute Lage. Dann kann es sehr gut sein, dass da irgendwas dran faul ist. Und sobald man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht ganz stimmt, dann wirklich sofort was anderes suchen. Und da auch wieder mein erster Tipp: Macht euch dann keinen Stress oder verlegt euch nur, also beziehungsweise legt euch nicht auf eine Wohnung dann fest, weil das war in meinem Fall. Ich wollte die dann unbedingt haben. Hab dann auch die Anzahlung gemacht, ohne dass ich da war, weil ich noch in Nizza war. Und die Person, mit der ich in Kontakt war, die war sehr komisch, hat dann auch die erste Anzahlung, die ich gemacht habe, und die Anzahlungen sind ja sehr hoch, die Kaution, hat dann gesagt, er hat Probleme mit dem Konto, ich muss es auf ein anderes Konto überweisen. Die Person hat angegeben, auch gar nicht in Paris zu wohnen, sondern die Wohnung aus Korsika aus zu vermieten, was eigentlich auch ein Signal hätte sein können für mich. Und hat deswegen auch gesagt, es wäre zu kompliziert, das zu besichtigen und bla bla bla. Jedenfalls, es war dann so, dass die Person zweimal oder dreimal, ich glaube zweimal gesagt hat, dass ich das Geld wieder mir zurück überweisen lassen soll, um das dann wieder auf ein anderes Konto zu überweisen. Was heißt, wir haben da auch so einen Rückruf gemacht mit der Bank, was dann tatsächlich auch funktioniert hat. Was heißt, wir haben wieder einen großen Teil oder eigentlich alles Geld zurück überwiesen bekommen, nur um es dann wieder auf ein neues Konto zu überweisen. Und dann war es so, dass ich nach Paris gefahren bin. Da wäre dann eigentlich auch die Schlüsselübergabe gewesen. Dann hat mir die Person geschrieben, dass sie auf dem Weg nach Paris sei, wir uns aber nur treffen können, wenn ich 200 € in Cash mitbringe. Und an dem Punkt war mir dann klar, okay, das wird nichts, die Wohnung existiert nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Wohnung auch auf Le Bon Coin der Seite, die auch quasi wie so fast wie eBay Kleinanzeigen ist, gefunden. Nicht über Apartheid. Mit der Seite habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Und jedenfalls war es dann so, dass ich in Paris saß, einen Tag vor meinem Praktikumsbeginn und keine Wohnung hatte und im Hotel untergebracht war. Dann habe ich das Hotelzimmer ein paar Tage lang verlängert und war eigentlich die ersten Tage von meinem Praktikumsbeginn, war ich eigentlich nur damit beschäftigt, Leute auf Apartaché anzuschreiben. Und jedenfalls hat sich dann ganz schnell, innerhalb von 3 Tagen, habe ich dann eine Wohnung gefunden bei sehr, sehr netten Leuten in einer ganz schönen Wohngegend im Westen von Paris, in der Nähe von Malmaison. Wunderschön, und die Leute waren so nett, die haben mich sogar eine Woche lang ohne Vertrag dort wohnen lassen, was richtig toll war, und das war super. Da hatte ich dann echt richtig, richtig Glück. Und die zweite Erfahrung, die auch nicht so toll lief, war, als ich dann den Master angefangen habe in Saint-Denis. Das ist ja ein bisschen außerhalb, und ich dachte mir, da möchte ich auch eine Wohnung in der Nähe und am besten eine Zimmerwohnung, weil ich so lange in WGs war, da wollte ich nicht wieder in eine WG. Erst kurz vor Studienbeginn habe ich mich dann auch tatsächlich auf die Suche nach WGs gemacht, dann vor Ort bei Felicia in der Wohnung, wo ich unterkommen konnte. Danke nochmal. Und das hat sehr gut geklappt. Da habe ich auch gleich eine Wohnung gefunden, die konnte ich besichtigen. Auch da hatte ich einen sehr, sehr tollen Vermieter. Das einzige Problem war dieses Mal, dass ich die Wohnung in Saint-Denis gemietet habe. Leider stimmt da alles, was man gehört hat. Das Viertel hat keinen guten Ruf. Und auch begründet. Und ich habe dann nur 5 Minuten zu Fuß von der Uni gewohnt. Und mir wurde auch immer gesagt, wenn es dunkel ist, soll ich nicht alleine rumlaufen und auch nicht zu spät. Jedenfalls, als ich dann tatsächlich auch überfallen wurde, war es auch 20:30 Uhr abends. Also was für mich nicht spät ist. Jedenfalls trotzdem. Da kann ich euch nur ans Herz legen, auch darauf zu achten, in welchen Teil von Paris ihr zieht und dann auch vielleicht mehr Geld zu zahlen, weil das letztendlich auch ausschlaggebend war für meine Entscheidung, dass die Wohnung einfach nicht so teuer war im Vergleich zu anderen Orten oder vor allem halt mehr im Zentrum. Es war natürlich super, weil ich nur 5 Minuten von der Uni unterwegs war, aber nach dem Zwischenfall, als meine Tasche dann geklaut wurde, war es natürlich nicht mehr so cool, allein unterwegs zu sein. Vor allem auch als Frau ist man da, glaube ich, noch mal anfälliger. Und auch außerdem geht da auch die Linie Tresse hoch. Und die ist auch ein bisschen creepy, vor allem abends. Da ist mir auch mal einer ist mit bis zur Endstation gefahren und mir dann noch ein bisschen hinterhergelaufen. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, nimmt leider Gottes ein bisschen mehr Geld in die Hand. Und geht in ein Viertel, das sicherer ist. Leider kann man natürlich nicht garantieren, dass es 100% sicher ist. Da gibt es immer Geschichten von Sachen, von Zwischenfällen. Aber jedenfalls in Saint-Denis fällt man als weiße Person und vor allem auch als Frau mit offenen Haaren, fällt man da doch sehr auf und ist dann gleich, wird man zur Cible, wird man gleich zur Zielscheibe. Das ist ja, sehr traurig, aber deswegen hoffe ich, dass ihr euch die Tipps zu Herzen nimmt und dass euch nicht das Gleiche passiert wie mir. Weil, ja, also ich bin ja auch ganz großer Frankreich-Fan und ich kann nur sagen, es ist eine unheimlich tolle Erfahrung, in Frankreich zu leben und so schön. Und wenn man in der richtigen Wohnung lebt, natürlich umso besser.
Ja, ich freue mich sehr, dass Franzi so mutig war, da so offen drüber zu sprechen, weil ihr ja echt viel Scheiße passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass ihr nicht so auf die Nase fallt, weil sie ja leider im wahrsten Sinne des Wortes bei dem Überfall auf die Nase gefallen ist in Saint-Denis. Und als das passiert ist, ich erinnere mich auch noch dran, als ich ihr geschrieben habe und sie nicht geantwortet hat und meine Nachrichten nicht angekommen sind und ich eine Woche nichts von ihr gehört habe, dachte ich mir so, ach du Scheiße. Wurde ihr Handy jetzt geklaut? Ich habe nicht damit gerechnet, dass da irgendwie sie so eine Bande überfallen hat, aber das war schon echt richtig heftig und tut mir auch immer noch wahnsinnig leid. Man hat halt echt einfach keine Chance, egal, auch wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre und Cousteau irgendwie mit vielen Muskeln und Boxtraining gemacht hätte, kommst du halt einfach nicht an gegen so eine Bande von jungen Leuten. Das ist schon richtig, richtig mies. Ich habe Franzi dann auch nochmal gefragt, wie teuer eigentlich ihre Wohnung in Saint-Denis war. Und sie hat mir geschrieben, 550 Euro hat sie für das Einzimmer-Apartment bezahlt. Ja, also 550 Euro auch nochmal für euch, so als Info, dass man halt auch im Vorort 550 Euro für ein Zimmer zahlt. Also die Preise sind hier echt der Wahnsinn. Und war dann auch ein großes Thema, als ich vom 16. Arrondissement ins 15. Arrondissement gezogen bin. Darüber spreche ich dann in Teil 2 der Wohnungsmarktfolge, also Wohnung Nummer 3. Und außerdem erfahrt ihr in der nächsten Folge, welche Probleme ich mit dem Vermieter von dieser dritten Wohnung hatte, wo und wie ich aktuell lebe und auch was man machen kann, um sich zu wehren, wenn es zu Problemen kommt. Wenn ihr gerade auf Wohnungssuche seid oder darüber nachdenkt, in Paris mal zu wohnen, eine Zeit lang oder nach Paris zu ziehen, Franzi hat es ja schon gesagt, relax. Also ihr braucht euch nicht 4 Monate vorher zu stressen. Das ist so das Klischee der Deutschen, dass die immer alles früh organisiert bekommen haben wollen. Aber gerade in Frankreich oder gerade auch in Paris ergibt sich sehr vieles sehr kurzfristig, wie Franzi gesagt hat. Oft steht auch schon in den Wohnungsinseraten drin, ab sofort oder ab dem 15. manchmal oder maximal noch ab dem 1. des Folgemonats. Also wenn ihr nicht schon 3 Monate vorher Miete zahlen wollt, auch ohne in der Wohnung zu sein, dann reicht es locker, si vous y prenez pas trop tôt, also wenn ihr euch spät um die Wohnung kümmert. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht noch gestresster nach dieser Folge, sondern fühlt euch ein bisschen informierter und habt einen Einblick bekommen in meine Wohnungssituation zumindest. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was für euch daraus mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, Bon Courage, falls ihr gerade auf Wohnungssuche seid und au revoir. Ich habe 2014 ein Erasmus-Semester in Paris gemacht und als ich da gewohnt habe, ging die nur von Olympiade bis, wie heißt's, bis Saint-Lazare, oder? Ich habe es irgendwie immer mit den Himmelsrichtungen. Ich mache immer noch dieses wie in der Grundschule, nicht ohne Seife waschen. Norden, Westen, Norden, Osten. Genau, das ist das Problem. Norden, Osten, Süden, Westen. So, schon wieder mega abgedriftet.
Innerhalb von 3 Tagen habe ich dann eine Wohnung gefunden bei sehr, sehr netten Leuten in einer ganz schönen Wohngegend im Westen von Paris, wie hieß es jetzt nochmal? Ach, das fällt mir bestimmt nachher wieder ein. Leider stimmen da alle Vorurteile, würde ich, das passt jetzt nicht, ich sag's nochmal, leider stimmen da alles, was man übers, nee, ich sag's nochmal, wie würde ich das sagen?
Wir hatten auch keine Terrasse oder keinen Außenraum. Wir hatten nur so einen, ja, eigentlich kann man es auch nicht als Balkon bezeichnen. So ein Mini, ja, auch kein Mini-Balkon, aber quasi nochmal so eine, wie so ein Fensterbrett vor dem Fenster. Also das war so ein richtig schönes, typisches Pariser Fensterbrett oder ja, da sind ja immer diese Balkone. Irgendwie fehlt mir gerade das Wort. Ach, das Geländer. Genau. Ich meine, also so richtig schönes, so ein richtig typisches Geländer. So, nochmal von vorn.